Wir sehen still und schauen zurück. Dort sehen wir der Kindheit Stilles liegen und dort der Jugend lautes Glück.
Hallo, herzlich willkommen, Seelenfutter. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Heute die 34. Folge und sie hat den wundervollen Titel von 40 Jahren und dem Augenblick. Wir freuen uns auf euch und auf zwei starke Gedichte. Susanne Gasowski, Journalistin, Autorin aus Tating auf Eiderstedt, Friedemann Magor, Pastor aus Husum. Wir sitzen in unseren Büros und leisten uns mal was Schönes, nämlich wir stellen uns Gedichte vor und setzen dazu in freiem assoziativen Spiel ein Bibelwort und gucken, was passiert, Susanne. Und so soll es heute auch sein beim 34. Mal Seelenfutter.
Genau. Und einer von uns beiden darf immer den Anfang machen, in Anführungszeichen, und das Gedicht suchen und damit den Aufschlag machen. Und der andere darf dann retournieren. Diesmal, Friedemann, hast du uns den ersten Dichter und das erste Gedicht mitgebracht. Ich bin tatsächlich schon ganz gespannt. Weil ich Friedrich Jückert auch gar nicht kenne. Hm?
So, da hast du was zu entdecken. Friedrich Rückert, der das Gedicht mit 40 Jahren geschrieben hat. So heißt es. Und um es einzuordnen, müssen wir ein bisschen was von diesem Friedrich Rückert wissen. Einem Dichter, einem Sprachvirtuosen, Sprachgelehrten und Übersetzer. 1788 geboren. In Schweinfurt und im Januar 1866 verstorben in Neuses. Also er, der das Gedicht mit 40 Jahren schreibt, ist selbst 77 geworden. In Unterfranken groß geworden, in Oberfranken. Neuses ist ein Ort in der Nähe von Coburg gewesen, heute ein Stadtteil von Coburg. Das ist so sein Heimatbereich und er ist im Laufe seines Lebens ein bisschen rumgekommen und immer wieder zurückgekommen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Er ist neben einem wahnsinnig schönen und auch opulenten lyrischen Werk deswegen auch so spannend, weil er Begründer einer neuen Wissenschaft in Deutschland gewesen ist. Einer Wissenschaft, die sich grundlegend und positiv neugierig mit dem Orient befasst hat. Eigentlich der erste deutsche Orientalist. Und ein Sprachkenner sondergleichen, ich glaube gar nicht, dass ich von einem anderen gehört habe, der sich mit 44 verschiedenen Sprachen beschäftigt hat. Susanne, mit 44 Sprachen und es ist nachzulesen, der ganze Bogen, es ist, also es geht weit über Plattdeutsch, Hochdeutsch und Niederdeutsch hinaus. Sein Vater war Staatsbeamter und in dieser Spur hat er das Jurastudium aufgenommen, irgendwann abgebrochen und Philologie und Ästhetik studiert und das ist eben seine Lebensrichtung geworden. Die erste literarische Bekanntheit hat er mit antinapoleonischen Gedichten bekommen, 1814, geharnischte Sonette heißt das Bändchen und das klingt irgendwie ich glaube, das muss man sich martialischer vorstellen, als es so klingt. Also der Harnisch ist ja doch auf dem Schlachtfeld einzusetzen. Und das war schon ein sehr politisches Buch. Er hat es unter Pseudonym geschrieben, Freimund Reimer, weil es eben nicht ungefährlich war, in der Zeit sich so zu äußern. Er ist später nach Rom gegangen. Kleine Seitenbemerkung, befreundet mit Karl Barth, einem Zeichner und Kupferstecher. Und diese dir wohlbekannte Redenswendung, Susanne, mein lieber Freund und Kupferstecher. kein Fake, das stammt von Friedrich Rückert.
Okay.
Ja. Sein lieber Freund und Kupferstecher Karl Barth. Dann nach Wien gezogen, Persisch gelernt, tauchte er ein in diese orientalische Welt. Und als er wieder in die Heimat, ins Oberfränkische kam, hat er angefangen, den Koran teil zu übersetzen. andere orientalische Werke ins Deutsche zu übertragen. Und diese Koranübersetzung, also es lohnt sich sehr, das anzugucken, weil es wirklich den poetischen Gehalt des arabischen Textes übernimmt. Es ist keine philologisch korrekte Übersetzung, sondern eine philologisch grundierte lyrische Übertragung. Hm. Und das wird dem sehr, sehr gerecht, glaube ich. Es ist wunderbar zu lesen. Und der Koran ist einfach ein wunderschöner Text. So. Von der Sprachlichkeit her. Hat in der Zeit aber auch starke eigene Lyrik entwickelt. Zum Beispiel auch als Antwort auf Goethes ostwestlichen Divan eigene Arbeiten in dem Bereich. 1826 Professor in Erlangen für orientalische Sprache und Literatur, da war sozusagen am Ziel. Ich habe ihn das erste Mal kennengelernt über einen Gedichtzyklus, den er 1833 geschrieben hat, tief erschütternd und bewegend, Kindertotenlieder heißt der, und das ist, ja, möchte ich sagen, so eine Art therapeutisches Dichten gegen den Herzschmerz, dass er zwei seiner Kinder verloren hat und diese unglaubliche Sprache dazu gefunden hat, die Gustav Mahler unsterblich gemacht hat in der Vertonung der Kindertotenlieder. Ganz toll. 7 Jahre war er noch in Berlin, das war es aber irgendwie nicht, ist wieder zurück nach Neuses gezogen, die letzten Lebensjahre, und dort liegt sein Grab neben der Dorfkirche. Mit 40 Jahren betitelt er das Gedicht, das ich euch vorstellen möchte, und es geht so. Mit 40 Jahren ist der Berg erstiegen, wir stehen still und schauen zurück. Dort sehen wir der Kindheit Stilles liegen und dort der Jugend lautes Glück. Noch einmal schau und dann gekräftigt weiter erhebe deinen Wanderstab. Hin dehnt ein Bergesrücken sich, ein breiter, und hier nicht drüben geht's hinab. Nicht atmend vorwärts brauchst du mehr zu steigen, die Ebene zieht von selbst dich fort, dann wird sie sich mit dir unmerklich neigen, und eh du's denkst, bist du im Port. Mit 40 Jahren.
Heidenai, mit 40 Jahren. Ja, das war ja auch damals schon schon durchaus ein Alter. Das ist schon anders, vielleicht ein bisschen anders noch zu sehen als heute. Was hat dich daran vor allen Dingen fasziniert, dieses Bild, das er malt dabei, oder diese Metapher, die er findet in der Wanderung? Du wanderst ja selber gerne, oder was hat dich daran so fasziniert?
Also ich glaube, es ist vor allen Dingen der Grundton dieses Gedichtes. Also das so so ruhig und so ins Leben vertrauend zurück und nach vorne schaut, zurückschaut ohne Groll und Harm, und nach vorne schaut ohne Angst. Also dieser Schluss ist unglaublich, wie sich die Ebene, also ja. das zieht mich mit. Es ist ohne Anstrengung, es ist kein, oh, wie furchtbar ist es, alt zu werden. Du gehst es und du merkst gar nicht, wie es passiert. Plötzlich bist du im Port, bist du im Hafen, bist du zu Hause. Auch ein so ruhiges und friedliches Bild für das Sterben. Wo sich ein Bogen schließt oder wo eine Reise ans Ziel kommt. Das finde ich wunderschön. Mit 40 Jahren, also das hat mich natürlich ein bisschen genervt. Ich bin jetzt ein ganz paar Monde drüber. aber es ist eben, sagen wir mal, so ein heute würden wir ja vielleicht sagen, so ein Midlife-Crisis Gefühl, das sich hier aber nicht so destruktiv oder selbst zerknirschend oder so ausdrückt, sondern ganz souverän, guck mal, ich stehe jetzt hier, ich kann viel im Rückblick sehen und was vor mir ist, das kommt jetzt.
Finde ich auch gut. Und das, was vor allen Dingen, was vor ihm liegt, ist keine Anstrengung. Ja, das finde ich daran so gut. Es ist eben, das sagt er ganz schön, nicht atmend vorwärts brauchst du mehr zu steigen. Also es hat nichts Schweres, sondern die Ebene zieht von selbst dich fort. Also ich finde dieses Gedicht wunderschön. Es sind drei Strophen, ganz ruhig, im Kreuzreim. Es hat so was ganz Rhythmisches, völlig Unaufgeregtes. Mhm. Und auch überhaupt nicht bitter oder tragisch oder hochemotional, sondern tatsächlich eine ganz ruhige Wanderung. Mit viel Souveränität und viel viel Vertrauen darin, dass schlussendlich alles gut wird. Sehr schön.
Mhm. Mhm. Ja, 40 Jahre ist ja im 40 Jahre ist im biblischen Kontext ja eine symbolische Zahl, also für ganz viel oder auch für eine Generation oder ein Zeitalter. Also ich glaube, dass das gar nicht mit der biologischen Uhr gestoppt wird, sondern in einer Lebensphase des Umbruchs entstanden ist oder zu lesen ist oder diesen deutet. Und deswegen muss die Zahl irgendwie einen auch nicht nervös machen, wenn man dann schon weiter ist und sich trotzdem so dran freuen kann. Ich glaube, diese Unaufgeregtheit in den Umbrüchen des Reifens und Alterwerdens tut total gut.
Mhm. Naja, absolut. Und was ich tatsächlich wunderbar finde, das ist ohnehin etwas, finde ich, ist ja auch so ein bisschen die Qualität dieses Seelenfutters, dass wir tatsächlich uns gegenseitig, und das muss man auch hier mal bekennen, also uns gegenseitig auch die Lyrikerinnen und Lyriker näher bringen. Weil mit Friedrich Hügel, da habe ich mich wirklich noch nie beschäftigt. Und finde das hochspannend. Finde seine Biografie hochspannend und dann diese Ruhe in diesem Gedicht sozusagen gespiegelt anhand dieses Lebens finde ich sehr faszinierend.
Ja, also man könnte was anderes vermuten.
Man könnte was in der Tat was anderes
Zeit, vermuten. Ja. In den politischen Unruhen, die er erlebt hat, in den persönlich familiär biografischen Abgründen, die er erlebt hat, da wären ganz andere Bilder naheliegend. Und vielleicht ist es aber dieses Bodenständige, was ich bei ihm oft empfinde, also dieses von Unterfranken nach Oberfranken geschafft, ne, mit kleinen Ausbrüchen. Also dieses, das hat ihn immer wieder zurückgezogen in seinen Heimatort, in sein Elternhaus. Bei allem, was er erfahren hat und wie einen unglaublichen Horizont sich erschlossen hat über die Sprachen, über das Eintauchen in die orientalische Kultur, was wirklich herausragend war im frühen 19. Jahrhundert, da war er einsam und einzigartig drin. Und dann ist es dieses Naturbild, ich gehe einen Weg und gehe auf eine Höhe und da führt mich dann der Bergesrücken zu meinem Ziel. Toll.
Ja, und eine Ruhe, die gerade in dieser aufgeregten Zeit jetzt, finde ich, sehr gut tut. Also ein wirklich schönes, sehr schönes Gedicht für diese Zeit jetzt.
Ich habe ein Bibelwort gefunden.
Genau. Habe ich. Ja, ich muss ja zugeben, das ist ja auch eine Reise, auf die ich mich begebe jetzt hier in dem Seelenfutter, eine Reise durch die Bibel. Ein Text, den ich kannte, aber natürlich nie so unter die Lupe genommen habe wie jetzt, weil ich ja jede Woche sozusagen aufgefordert bin, einen Text zu finden zu einem Gedicht. Und eines meiner, also wirklich großartigen Stellen ist der Prediger Salomo. Und dort bin ich fündig geworden bei Salomo 3, Vers 12 bis 13. Die beiden gehen so. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei allen seinen Mühen, der ist eine Gabe Gottes.
Ja.
Ja.
Ach. Es ist auch so ein Lebenswort, ne? So ein gut gesetztes, ruhiges Lebenswort. Das hat eine schöne Entsprechung zu dem Rückert-Gedicht.
Finde ich auch, und eine schöne, genau. Es ist so vertrauensvoll und so mutig und macht auch in dem Hier und Jetzt zu sein. Also das ist ja auch das Schöne bei Rückert. Er kann zurückblicken, aber er ist trotzdem in dem Hier und Jetzt. Er weiß, er steht jetzt auf diesem Bergrücken und geht weiter. er ist ganz bei sich. Und ich finde, das steht eben auch in diesem Predigerwort. Es gibt nichts Besseres dabei, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun und nicht nur zu schaffen, das, was man ja vielleicht annehmen wollte, und sich nicht immer nur zu mühen, sondern es sich auch durchaus mal gut gehen zu lassen und die Zeit zu genießen. Auch das ist eine Gabe Gottes.
Ich mag das sehr, die Verse gehören ja zu einem theologischen Kontext, wir nennen das weisheitliche Literatur, in der es so ganz lebensklug zugeht, manchmal auch ein bisschen traurig, fatalistisch, also weil wir gar nicht so viel schaffen können, wie wir eigentlich sollen, aber an dieser Stelle so ein ganz stabilisierendes Lebenswort. Und ich mag das sehr. Ich finde es toll, dass du das dazu setzt. Ich finde, die beiden Texte sprechen in guter Weise zueinander.
Magst du uns den Rückert nochmal vorlesen, bitte?
So gerne. Mit 40 Jahren, Friedrich Rückert. Mit 40 Jahren ist der Berg erstiegen. Wir stehen still und schauen zurück. Dort sehen wir der Kindheit stilles Liegen und dort der Jugend lautes Glück. Noch einmal schau und dann gekräftigt weiter erhebe deinen Wanderstab, hindehnt ein Bergesrücken sich ein breiter und hier nicht drüben geht's hinab. Nicht atmend vorwärts brauchst du mehr zu steigen. Die Ebene zieht von selbst dich fort. Dann wird sie sich mit dir unmerklich neigen. Und eh du siehst, bist du im Port. Friedrich Rückert.
Ja, vielen Dank.
Susanne, das habe ich dir geschickt und dann hast du geblättert und hast gefunden, was könnte ein zweites Gedicht sein, das dazu stehen kann.
Ja, ich hab tatsächlich geblättert und tief geblättert und bin fündig geworden bei einem großen Dichter. Ich weiß gar nicht, ob ihn noch so viele kennen, einen großen Dichter des Barocks, Andreas Gryphius. Manche würden auch sagen, den großen Melancholiker der deutschen Dichtung. Gryphius wurde 1616 in Glogau in Schlesien geboren, in einem lutherischen Pastorenhaus. Und seine gesamte Kindheit war, wie wahrscheinlich die Kindheit aller zum Beginn des 17. Jahrhunderts, überschattet von den Konfessionsstreitigkeiten und den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Sein Vater Paul Gryphius war dreimal verheiratet. Andreas, also unser Dichter, war das Kind aus dritter Ehe. Seine Mutter Anna Erhard war 32 Jahre jünger als ihr Mann und entstammte einer recht vornehmen Offiziersfamilie, was Andreas Gryphius gleich die Möglichkeit gab oder gleich zu einem Teil einer bürgerlich-militärischen Elite der damaligen Zeit machte. Er war gerade 5, 1621, da starb sein Vater, der ja nun auch schon relativ alt war, und seine Mutter heiratete erneut einen Lehrer, Michael Eder. Und als sie selber 7 Jahre später, da war Andreas Gryphius gerade 12, an Schwindsucht starb, nahm dieser Lehrer, nahm Michael Eder den 12-Jährigen als Stiefsohn auf. Allerdings musste er Ende Oktober 28, also nicht Andreas Gryphius, sondern Michael Eder selber Glogau verlassen, ja fliehen, als der kaiserliche Landeshauptmann die Zwangsrekatholisierung der Stadt befahl. Damals flohen die Protestanten und Andreas durfte seinem Stiefvater erst im Dezember in ein kleines polnisches Dorf nachfolgen. Trotz oder vielleicht auch wegen des frühen Verlustes der Eltern und dieser ganzen Kriegswirren und wirklich ausgesprochen verbohrten Zeit begann er ganz früh zu schreiben. Und schon mit 17 hat er einen Epos über Herodes vollendet. Sein erstes komplettes literarisches Werk, das in seiner Heimatstadt in Glogau sogar gedruckt und veröffentlicht wurde. 1634 ging er dann nach Danzig ans Gymnasium, wegen der Flucht aus Glogau und dem frühen Tod seiner Mutter konnte er seine Schullaufbahn relativ spät erst beenden, also 1634 dann in Danzig ans Gymnasium. Und Danzig hat ihn sehr geprägt, dieses sehr gewaltlose Miteinander der Konfessionen damals, das war für ihn natürlich, der ja in Schlesien die Religionsstreitigkeiten ja den Krieg mitbekam, eine ganz neue Erfahrung. 2 Jahre hat er dann als Hauslehrer gearbeitet bei einem kaiserlichen Beamten und nach dessen Tod schrieb er sich gemeinsam mit dessen beiden Söhnen an der Universität Leiden zum Philosophiestudium ein. Er schrieb unaufhaltsam weiter und hat relativ schnell dann durch seine Gedichtsammlung hohes Ansehen erlangt. Er schrieb aber auch Dramen und weiterhin Epen. 3 Universitäten haben ihm dann sogar eine Professur angeboten, aber er hat sie alle ausgeschlagen, um erstmal weiter zu schreiben. 1649 heiratet er und 1650 übernimmt er das Amt des Syndikus in seiner Geburtsstadt Glogau, zu der er immer wieder zurückkehrte und hat als in diesem Amt oder in dieser Würde seine Stadt juristisch und diplomatisch gegen die zentralistischen und katholischen Bestrebungen der Habsburger verteidigt. In dieser Zeit hatte er es dann kaum noch geschafft zu schreiben. Ich glaube, er hat nur noch 1-2 Texte geschrieben und stirbt dann relativ früh mit 48, 1664 an einem Schlaganfall. Die Leiden und die Erfahrungen des 17. Jahrhunderts haben sein Werk sehr geprägt. Einsamkeit, Tod, Zerrissenheit und die Unruhe der Menschen um ihn herum waren die Themen seiner Dramen und seiner Gedichte. Das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, entstand 1643. Da war er damals 27 Jahre alt und der Titel ist Betrachtung der Zeit. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa mögen kommen. Der Augenblick ist mein und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Andreas Gryphius.
Mit 27 Jahren.
Ja, beeindruckend.
Oh ja.
Mhm. Ja.
Da ist, was muss ein Mensch dann noch verstehen und lernen, wenn er mit 27 das ausdrücken kann?
Ich finde das auch so faszinierend. Also natürlich haben diese Menschen gerade die, also ich meine, man ist schnell erwachsen geworden, glaube ich. Das ist ja ohnehin prägend für Mittelalter und Frühneuzeit. Und man hat wenig Zeit gehabt. Also Kindheit ist ja eigentlich eher eine Erfindung in Anführungszeichen der Neuzeit, der früheren Neuzeit, also der frühen Neuzeit des Biedermeiers. Und man hat wahrscheinlich, also Andreas Gryphius wird viel gesehen haben und viel Leid gesehen haben, wie viele seiner Zeitgenossen und Zeitgenössinnen in dieser zerrissenen und zerfaserten Zeit des 30-jährigen Krieges. Und das dann so in Worte zu fassen und mit dieser, ich finde das ja, das deswegen mochte ich das auch so gerne zu dem Rückert-Gedicht stellen, in dieser Ruhe und Gewissheit. Und mit dieser, also es ist nicht abgeklärt, aber mit dieser Hoffnung und der Gewissheit, dass der Augenblick, dass das hier und jetzt wichtig sind. Und dass es nicht wichtig ist, zurückzuschauen unbedingt und nicht immer wichtig ist, nach vorne zu gucken, sondern im Hier und Jetzt zu sein. Das ist der Schlüssel, um dem nah zu sein, der eben das der Jahr und Ewigkeit gemacht hat. Das fand ich großartig.
Ja. Ganz, ganz viel Vertrauensgefühl drin in dieser damals so tief verunsicherten Zeit.
Ja, wahrscheinlich lernt man dann auch, dass der Augenblick so wichtig ist, ne?
Ja, genau. Und es wäre Hadern irgendwie so naheliegend oder zweifeln oder alles in Frage stellen. Und er nimmt sich so zurück. Die Zeit, die mir genommen ist, die Zeit, die noch kommen wird, alles liegt in den ewigen Augenblick, von dem der alle Zeit macht. Das ist ja eine wunderschöne Sicht aufs Leben. Also die glaube ich, vieles, vielleicht ist das ja auch das Tonikum, das einem dann durchhilft.
Ja.
In der Irre, in dem Irren der Zeit.
Das denke ich auch. Und wenn man das, ich meine, wenn man sich überlegt, dass dieser Text fast 400 Jahre alt ist. Und natürlich er in einer vollkommen anderen Welt lebte, die wir uns wahrscheinlich heute überhaupt noch nicht mal im Ansatz vorstellen können. Und trotzdem ist die Sehnsucht und das Fühlen dieser Menschen eigentlich unserem sehr nah und sehr ähnlich. Und auch wir leben ja in einer Zeit jetzt, in der wenig, vielleicht für den einen oder anderen wenig Gewissheit herrscht, wo vieles im Umbruch ist. Ich will nicht sagen, ich möchte das nicht vergleichen mit den Kriegswirren und wirklich den Schwierigkeiten, die Menschen in der damaligen Zeit hatten. Aber dieses sich besinnen auf den Augenblick, ich glaube, das ist das, was man da vielleicht mitnehmen kann. Nicht immer nur nach vorne schauen, nicht immer nur zurückschauen und nicht immer nur denken, oh, wie soll das alles werden, sondern der Augenblick ist mein. Und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Das ist einfach eine ganz schöne Aufforderung, ein ganz schönes Mut, eine Aufforderung, schau hin, wo du gerade stehst.
Genau. Und bis hin zur Begrifflichkeit der Achtsamkeit, die so modern uns kommt, und das haben wir irgendwie von den Asiaten gelernt und so. Also das ist da, vor 400 Jahren da gewesen, eine Achtsamkeit im Augenblick, die dann in die Tiefe führt und in die Verbundenheit mit dem, der Jahr und Ewigkeit schenkt, also mit dem Ewigen.
Ja.
Ja, und deswegen ist die Zeit auch auszuhalten und zu tragen und zu leben und ist gefüllt. Sehr schön.
Genau.
Ach, danke.
Und du hast uns etwas dazu gestellt, ein Bibelwort dazu gefunden für uns.
Ja, ich habe mich entschieden für ein Psalmwort aus Psalm 90, dass die Zeit vor Gott bedenkt, also die Menschenzeit vor der Zeitrechnung in Gott bedenkt. Und das heißt, 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Psalm 90, 4. Ja, es ist sozusagen das unglaublich relative, die großen Zeitspannen und Bögen, die wir sehen, vor Gott sind sie ein Augenschlag oder ein, das ist ja natürlich auch ein tolles lyrisches Wort, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Also das wollen wir doch noch dazu haben, die eine Nachtwache. Aber eben doch steht in keinem Verhältnis und in Gottes Bögen misst sich die Wirklichkeit ganz anders.
Ja, weil der Jahr und Ewigkeit gemacht hat. Ja. Mhm. Und dann ganz anders auf Zeit schauen kann. Ja, wunderbar. Passt natürlich ganz großartig zur Betrachtung der Zeit von Gryphius. Empfinde ich genauso.
Die wir jetzt nochmal hören.
Sehr gerne. Mhm. Betrachtung der Zeit. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Ja, das war Andreas Gryphius und das war unser Seelenfutter, Folge 34. Wahnsinn.
Ich hoffe, da war wieder was Schönes dabei für Herz und Seele und was nährt und was im dunklen November durch die Tage hilft.
Ja, das
ist ja so unsere Idee dabei.
Genau.
Und wenn es euch angeregt hat, Freude macht, sagt es uns, schreibt uns vielleicht über seelenfutter@kirche-husum.de oder auf anderen Kanälen. Wir bekommen immer wieder Hinweise und Rückmeldungen von euch, die wunderschön sind. Vielen Dank dafür.
Ja, genau, die tun uns auch gut. Das ist dann Seelenfutter für uns sozusagen. Und wer eigene Texte hat oder auch Gedichte hat, gerne an uns schicken. Und bis zum nächsten Mal.
Und dann machen wir weiter, ne? Nummer 35.
Natürlich machen wir weiter, unbedingt.
Würde ich sagen, genau. Nächste Woche.
Genau, bis dann. Mach's gut.
Tschüss zusammen. Tschüss.